Eine mit dem Prediger nicht abgesprochene extra Runde. Schön. Vielen Dank euch fürs Hineinnehmen. Auch Axel Kairis, dass ihr uns mitnehmt, uns bewusst zu werden, dass Gott da ist. Wäre immer noch die Frage, welcher Gott? Das wird deutlich werden. Wahrscheinlich kennt ihr den Ausdruck scheinheilig. Sei nicht so scheinheilig. Hat sich ja so eingebürgert. Vor allem der Begriff Schein ist ja daran das Tragende. Da gibt jemand vor, etwas zu sein, was er gar nicht ist. Er hat nur den Schein, aber nicht das Sein. Nun ist es ja in unserer Gesellschaft so, ich meine jedenfalls, das zu beobachten, dass das zunimmt, dass wir darin trainiert werden, einen Schein anzunehmen und nicht so sehr auf das Sein zu achten. Man soll sich gut darstellen können heutzutage in Bewerbungsgesprächen, in der Schule. Da ahnt man gar nicht, wie darauf trainiert wird, sich zu präsentieren. Kann nicht jeder gleich gut, schon von der Persönlichkeit her nicht. Aber auch in persönlichen Beziehungen gilt es oft, stark zu wirken, hervorzustechen, nicht so sehr schwache Seiten an sich zu zeigen. Wer keinen guten oder starken oder kompetenten Eindruck macht, der kann nach Hause gehen. Bekommt schlechte Noten. Deswegen meine ich auch das beobachten zu können, dass viele vor allem Stärke demonstrieren und weniger noch ihre Schwächen zugeben mögen. Man wird ja sonst uninteressant. Damit fördern wir ja Scheinheiligkeit besonders. Der Begriff Heiligkeit kommt ja nun aus dem christlichen Sprachgebrauch. Das ganze Wort natürlich auch. Aber heilig ist hier dieses, was so christlich sich anhört. Das ist ja eigentlich jemand, wenn wir es aus der Bibel betrachten, der ganz und gar und allein Gott gehört. Und allein Gott zur Verfügung steht. Das ist ein Heiliger. Dazu passt natürlich ein bestimmter Lebensstil. Und da kann es unter Christen genauso schnell wie funktionieren, wie im Rest der Gesellschaft, dass wir uns darum bemühen, einen Anschein zu erwecken, einen Schein aufrecht zu erhalten. Man behauptet, Gott zu gehören, lebt aber nicht so. Schein heilig. Dieses Thema wird, ohne dass der Ausdruck mir jemals so begegnet ist, in der Bibel an vielen Stellen aufgenommen. Dabei ist dann nicht der Rest der Gesellschaft im Blick. Für die ist es auch ungesund, oder für den Rest ist es auch ungesund, mehr Schein als Sein zu haben. Aber die Autoren der Bibel haben vor allem die Absicht, dass unter Christen Sein und Schein zusammenpassen. Das allerdings ist uns Menschen von uns aus völlig unmöglich. Wir können uns nicht selber heilig machen. Heiligkeit ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Wie und zu welchem Lebensstil das führt, ist das Thema in unserem heutigen Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, in den Versen 13 bis 21. Ja, warte, aber ich muss es ja trotzdem gleich haben. Na gut. Darum, auf das Darum komme ich noch, umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Machst du mal wieder. War das ich oder warst du? Okay, sehr gut. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Es war zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Petrus will die, die an Jesus glauben, dafür gewinnen, als Heilige zu leben. Das kommt uns ja immer ganz komisch vor, dieser Ausdruck. In der katholischen Kirche kennt man Heilige. Das sind immer so Leute, die ganz besonders hervorstechen. Davon ist in der Bibel gar nicht die Rede. Überhaupt nicht. Petrus appelliert nämlich auch gar nicht an unsere Möglichkeiten, sondern er lenkt unseren Blick auf Gott, der uns eine neue Existenz schenkt. Von da aus beantwortet sich die Frage, wie ein heiliger Lebensstil gelingen kann. Unser Thema deshalb: Lebe, was du bist. Lebe, was du bist. In zwei Richtungen gucken wir uns das an. Erstens, geschenktes Leben. Zweitens, gelebtes Geschenk. Geschenktes Leben. Petrus macht deutlich, und das ist ja meiner Ansicht nach der Freund von Jesus, der mit ihm durch die Gegend gegangen ist ein paar Jahre, der dann selber erlebt hat, dass man eine große Klappe haben kann, aber nichts dahinter. Ja, der richtig baden gegangen ist mit seinem Glauben. Der sagt hier, die Gnade Gottes ist unser Lebenselement. Deshalb setzt eure Hoffnung, wörtlich heißt es eigentlich, hofft vollkommen auf die Gnade. Gnade bedeutet, du bekommst etwas, was du dir nicht verdient hast. Was du nicht erarbeitet hast. Was du nicht kaufen konntest. Was sich nicht von selbst verspricht, wenn man dich anguckt. So als ob man sagen müsste, ach, das muss ich ihm ja geben. Das ist immer wieder eine gute Frage, die kannst du dir eigentlich mal jeden Morgen stellen. Warum sollte Gott heute gut zu mir sein? Welchen Grund könnte es dafür geben? Es mag ja sein, dass einem da eine Menge einfällt. Petrus, der nun die Bibel ziemlich gut gelesen hat, vor allem seinen Herrn Jesus Christus ziemlich gut kannte und das, was der erlebt hat, der wusste schon, und wenn dir da etwas einfällt, irrst du dich auch noch. Ja, an dir und dem, was du so hingekriegt hast in deinem Leben, liegt das jedenfalls nicht. Es liegt allein an Gott. Woher weiß er das? Ganz einfach. Der hat in Jesus Christus den entdeckt, den Gott geschickt hat, um uns für sich zu gewinnen, um uns zu retten, um uns seine Liebe zu zeigen und um sie auszuleben. Damit ist für Petrus in seinem Leben alles anders geworden. Der kannte vorher auch alles, was Gott schon geschrieben hatte. Das hat man als Jude gelernt. Aber plötzlich wurde es für ihn persönlich greifbar. Da ist Jesus ihm begegnet und hat ihm gezeigt, ich bin der Sohn Gottes. Ja, bei so einem Fischfang, wo keine Fische zu fangen waren. Und Jesus sagt, wo wirf mal nochmal da das Netz hin, zack, ist der ganze Kahn voll, dass er fast absäuft. Petrus zieht keinen Vertrag aus der Tasche. Komm, wir machen gemeinsame Sache. Du sagst, wo die Fische sind, ich hole sie raus. Sondern er fällt auf die Knie und sagt, verschwinde bitte von mir. Ja, du und ich, wir passen nicht zusammen. So ist es. Und dieser Mann sagt jetzt, aufgrund seiner eigenen Erfahrung außerdem noch. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Der hat erlebt, dass Jesus ihm dann die Hand auflegt und sagt, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fischen. Komm mit mir. Ja. Es gibt ein Gebet, das Jesus nicht erhört. Herr, geh weg von mir. Das interessiert ihn nicht, ob du das sagst. Deshalb ist Gott für dich da, weil er dich so gerne haben will. Du musst an dir nicht mehr lange suchen. Mensch, was könnte er denn gut gefunden haben? Wie ich die Krawatte heute gebunden habe? Ach nee, das kann ich gar nicht so gut. Na gut, also ja, oder wie hübsch ich wieder aussehe. Ja, es gibt keinen Grund an dir, deswegen steht und fällt das auch nicht mit dir. Sondern weil sein Herz so für dich schlägt. Und wenn wir daran zweifeln, wenn das nicht unsere Lebensüberzeugung ist, gelingt auch das Leben nicht. Dann kann Gott sagen, was er will. Es ist keine Kraft da dafür, das zu leben. Denn es bleibt immer nur etwas Äußerliches. Ich hab's in mir eben nicht. Es bleibt immer nur eine Forderung. So müsstest du. Und dann tickt unser Herz immer so, dass es sagt, das musst du tun, damit ich mich dir zuwende. Ja, das kann man dann nicht christlich tarnen, indem man einfach sagt, Gott kann mir gestohlen bleiben. Ne, denn bei dem, was er fordert, das tut mir leid, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Da ist es auch mitunter manchmal, ist der Atheismus auch einfach ehrlich. Ist zwar ein Irrtum, dass Gott erst sich mir dann zuwendet, aber der Atheismus ist an der Stelle sehr ehrlich. Dass er sagt, damit habe ich nicht. Ich habe gestern lauter Leute getroffen in der Stadt, ja, die mir gesagt haben, damit bin ich durch, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Man kann das aber auch christlich tarnen, indem man so tut, als ob. Oder indem man sich abmüht sein ganzes Leben lang und auch furchtbar angestrengt irgendwann auch mal aussieht. Ja, und daran können die anderen ja auch merken, wie viel Mühe ich mir gebe. Ja, wenn das doch bitte mal jemand merken würde. Vielleicht bin ich ja deshalb manchmal so peinlich berührt beziehungsweise zutiefst getroffen, wenn Leute nicht anerkennen, was ich alles gemacht habe. Weil ich mir doch mein Leben verdienen muss. Und wenn du das nicht anerkennst, wenn du mich nicht deshalb magst, dann war ja alles umsonst. Sinnlos. Genau davon spricht Petrus dann gleich im zweiten Teil noch. Euch erlöst von dem nichtigen Wandel. Ne, habe ich doch hier schon, ne? Ja, da haben wir hier sogar schon drauf, genau. Ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst von eurem nichtigen Wandel. Das ist dieser sinnlose Wandel. Ja, in welche Richtung er auch immer geht. Ob man nun sagt, Gott kann mir gestohlen bleiben und einfach, ich weiß schon selber, wo es lang geht. Oder ob man sagt, ich probiere mir das irgendwie zu erarbeiten, dass Gott doch auch irgendwann mal gut zu mir ist. Und ich bin dann auch ganz beleidigt, wenn ich krank werde. Schließlich habe ich doch mich mein ganzes Leben lang bemüht, gut zu leben. Da kann ich doch nicht krank werden, das hätte er doch verhindern müssen. Wo auch immer wir das herhaben. In der Bibel steht es nicht, aber wir denken uns ja manches aus. Das ist dieser nichtige Wandel. Sondern mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Axel Karis hat uns vorhin da schon etwas mit hineingenommen, ich brauche gar nicht mehr so viel dazu sagen. Jesus hat sich an unsere Stelle gestellt, weil dieser Wandel in dem Misstrauen gegen Gott, in diesem Empfinden, Gott meint es am Ende nicht gut mit mir, vielleicht auch aus dem Grund, weil er ja völlig recht hat, er kann es gar nicht gut mit mir meinen. Ja, der sorgt dafür, dass wir das Leben gar nicht verdient haben. Und Jesus hat das für uns getragen. Er ist offenbart am Ende der Zeiten, um euretwillen. Für dich ist er gekommen, sagt Petrus. Für dich. Er wird auch noch einmal wiederkommen, um die, die ihm glauben, zu sich zu nehmen. Dann will er dich dabei haben. Deshalb kommt er. Er kommt, um dich abzuholen. Denn die Totenauferweckung ist bereits in vollem Gange. Man kann sich dagegen wehren, man kann das tot erklären, wie auch immer man will. Jesus Christus ist schon von den Toten auferstanden. Gott hat schon angefangen. Dass er mit dir weitermacht, ist nur noch eine Frage der Zeit, nicht eine Frage des Ob. Und eine Frage, ob du ihm das glauben willst. Aber jetzt guck bitte nicht, ob du das für möglich hältst. Es liegt gerade nicht an dir. Gott will dich haben und die Frage ist, ob du dir das gefallen lässt. Das ist geschenktes Leben. Ja, es ist wirklich geschenkt von vorne bis hinten. Deswegen hör doch mal auf, dich abzumühen. Du schaffst es sowieso nicht. Und das meint Petrus, wenn er sagt, gürtet euch auf. Ja, das sind die langen Gewänder aus der alten Zeit. Die hingen da unten irgendwo. Ja, als Sportler weiß ich ja sowieso, damit kann man nicht laufen. Na, da muss immer alles weg. Ich muss immer zum Beispiel, wenn ich mich betätigen will, eine Trainingshose anhaben. Ja, das ist viel lockerer. Ja, so ist das ungefähr gemeint. Du sollst dich bewegen können. Ja, du sollst aktionsfähig sein. Beweglich. Bereit, für deinen Herrn unterwegs zu sein. Und das Nüchterne ist dann das andere. Wir kennen das vielleicht vom Krankenhaus. Da soll man auf nüchternen Magen manchmal hin. Ja, da ist noch nichts drin. Da ist nichts drin, womit jetzt irgendwie der Körper beschäftigt ist. Vielmehr ist es aber gesagt, von den ganzen Suchtmitteln, denen wir uns manchmal so hingeben. Da werden die Sinne benebelt. Alkohol, Drogen. Da ist man nicht wach. Man ist zwar da, aber man ist doch nicht da. Man bringt die Tage nur so rum. Ach, irgendwie muss ich das jetzt noch durchstehen. Ach, Montagmorgen schon wieder. Wieder 5 Tage Arbeit. Oder nein, beim Prediger sind 6. Oh, irgendwie schleppen wir uns jetzt durch. Ach, hier wieder was durch die Lappen gegangen. Ach, schade, habe ich wieder nicht aufgepasst. Ach, so kommt das. Ja, das ist so ein Lebensstil, der immer nur sich durchschleppt, der das gar nicht richtig wahrnimmt, was eigentlich passiert. Und Petrus sagt, lebt doch bitte bewusst mit der Gewissheit, Gott ist für dich da, auch heute. Steh am besten nicht auf, wenn dir das nicht da ist. Das ist die erste Übung morgens. Einmal Kontakt mit Gott aufnehmen und hören, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Deshalb, ob du gerade Lust hast oder nicht, jetzt kannst du loslegen. Ohne Witz nichts, ihr Lieben, ohne Witz ein Durchgeschleppe. Und dann gelingt das Ganze nicht, was sonst noch in der Bibel davon steht, wie ein Leben als Christ aussieht. Das kann doch gar nicht gelingen, weil es alles von der Liebe Gottes getragen ist. Und von dem Bewusstsein, ich bin wertvoll. Wenn ich mir den Wert verdienen muss, dann mache ich es doch immer gar nicht für andere, wenn ich sie lieb habe. Das ist doch alles nur für mich selber. Es gibt in unserem Leben keinen Moment, der rumgebracht werden muss. Keine Zeit, die totgeschlagen werden müsste. Na, endlich haben wir die Zeit tot. Zack. Ja, sondern mit bewusstem Verstand. Hier geht es nicht um Denkvermögen. Nicht um die Frage, wie gut du denken kannst und wie viel du alles verstehen kannst, sondern darum, dass du das, was ganz einfach zu verstehen ist von der biblischen Botschaft, jetzt auch lebst, also damit umgehst, das für dich bewusst hast. Darum geht es. Gott hat dich gerufen. Er hat sich dir zugewendet. Davon soll dein Tag bestimmt sein und von dieser Aussicht auf eine ewige Herrlichkeit bei ihm und mit ihm. Wie das dann aussieht im Leben, das nimmt Petrus als zweites in den Blick. Jetzt spricht er plötzlich von Kindern. Wir haben es schon angeführt. Tatsächlich werden wir, theologisch gesehen, durch den Glauben an Christus, Gottes Sohn und Gottes Tochter. Das ist das Verhältnis jetzt. Genau um dieses Verhältnis geht es ja, wenn du morgens aufstehst. Nicht so nach dem Motto, ach Gott, hast vielleicht noch mal im Augenwinkel ein bisschen Zeit für mich, ach, du bist ja auch noch da. Nein, sondern Gott hat nichts anderes im Auge als dich. Und ist für Kinder ist einfach das biblische Verständnis, ist es so, die vertrauen den Eltern und deshalb hören sie auch auf sie. Ja, das Gebot, du sollst deine Eltern ehren, hat ja zutiefst damit zu tun, dass Gott uns damit ein Bild gibt für das Verhältnis zu sich selber. Sämtliche Autorität, und deswegen kann es nicht gesund sein in unserer Gesellschaft, dass die Autoritäten so verloren gehen, sämtliche Autorität hat immer mit Gott zu tun, weil sie immer von Gott eingeordnet ist. Natürlich machen Eltern nicht alles richtig und irgendwann muss man als Kind auch erwachsen werden, völlig klar, da können auch Dinge schief gehen. Aber hier geht es erstmal um das Grundelement, ich wache auf morgens als Gottes Tochter und Gottes Sohn. Und jetzt kann ich ein Leben führen, das das auch vor Augen hat. Und die Unwissenheit, von der Petrus spricht, ist die Zeit, ist aus der Zeit, in der ich das nicht wusste. In der mir das vielleicht auch egal war. Selbst wenn ich es vielleicht im Verstand noch irgendwie hätte parat haben können. Jetzt geht es darum, zu leben, wie es zu Gott passt. Dieses Heiligsein. Gott ist heilig. Das ist sein Wesen. Das ist nicht nur eine Eigenschaft. Das ist ein Wesen. Er ist rein. Fern von allem, was das Leben zerstören könnte. Und wer zu ihm gehört, der gehört in diesen Bereich. Wer an Jesus glaubt, ist heilig. Weil er Gott gehört. Gehörst du nicht Gott? Kannst du auch nicht an Jesus glauben. Das gehört zusammen. Und jetzt kommt Petrus auf etwas zu sprechen, das uns ja normalerweise sehr schwer nur im Magen liegt. Da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person an jeden richtet nach seinem Werk. Jetzt kommt Petrus aufs Gericht zu sprechen. Will er denn jetzt noch irgendwie wieder drohen? Nein. Sondern er vertieft jetzt das Verhältnis, denn Gott nimmt dich ja ernst. Er gibt dir auch Verantwortung in deinem Leben und mit deinem Leben, das er dir schenkt, dieses ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Da nimmt er dich ernst und er wird mit dir auch darüber sprechen, am Ende der Zeit. Da sieht Petrus offensichtlich einen ganz positiven Effekt für unser Leben. Es geht hier um dieses wache Leben. Bewusst haben, wem ich eigentlich Verantwortung schuldig bin, wer mir eigentlich das Leben geschenkt hat und wozu der mich gemacht hat. Darum geht es hier. Lebe, was du bist, ist ja unser Thema. Mich da nicht mehr rauszustehen, so nach dem Motto, ach, jetzt ist ja gerade mal egal. Und deswegen geht es so sehr darum, dass du die Liebe Gottes für dich auch bewusst parat hast. Denn sonst musst du dich immer um dich selber kümmern. Dann geht kein Weg daran vorbei, dass du sagst, ach Gott wird sich da ja nicht drum kümmern, ich muss mir das jetzt selber beschaffen. Auf eigene Faust. Er sagt das zwar so und so, aber da Gott es nicht gut meint mit mir, muss ich einen anderen Weg gehen. Denn das kann ja ganz schön schwierig werden. Die Christen, an die Petrus damals schrieb, wurden bekämpft, weil sie an Jesus glauben. Wir haben andere Schwierigkeiten. Die sind wohl nur eine Vorstufe davon, aber uns schwer genug. Damit haben die natürlich auch noch zu kämpfen gehabt, mit dem, was in unserem Leben alles so kaputt gehen kann. Im Körper, in den Sehnsüchten und Träumen, auch in der Lebensgestaltung, mit den Beziehungen, in denen wir stehen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um, dass in dieser Welt offensichtlich manche Sehnsucht nicht gestillt wird? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass Druck auf uns lastet, den wir nicht einfach wegschieben können? Wie gehen wir damit um, dass von uns etwas gefordert ist, was wir nicht leisten können? Zum Beispiel andere Menschen zu lieben. Wie gehen wir damit um? Und ich behaupte, unser Leben ist das Training. Es ist das Training. Aber du kannst es nur, wenn dir bewusst ist, dass Gott dich liebt. Und dann ist es nichts, was du machst, sondern Gott möchte dich darin gerne tragen. Er möchte gerne Zugriff auf dich haben. Er möchte das in dir leben. Das ist heilig sein. Ja, mit Christus ist das Reich Gottes in unsere Welt eingebrochen. Und es will auch jetzt in unsere Welt einbrechen, nämlich durch dich. Gottes Liebe wird immer Mensch. Sie wird immer handgreiflich. Und das will sie auch durch dich. Ich sage das jetzt mal so salopp, so einfach ist das. Was im Weg steht, ist unsere Einschätzung, oh nee, mit mir geht das nicht. Oder das kann ich schon alleine. Dann geht es immer schief. Viele Christen legen ja vor allem Wert darauf, dass wir nicht besser sind als Nichtchristen. Was ja qualitativ völlig stimmt. Wir seien ganz normale Menschen. Völlig richtig, wenn es um die Luft, die wir atmen, geht und um das Essen, das wir essen und so weiter. Und doch völlig falsch. Völliger Irrtum. Ein Mensch, der Jesus gehört, ist überhaupt kein normaler Mensch. Das heißt nicht, dass man es ihm ansehen muss, etwa als ob er leuchten würde oder so einen Heiligenschein mit sich rumträgt. Sondern es geht darum, dass du Tochter oder Sohn des Vaters im Himmel bist. Dir steht ein ganz anderer Lebensstil an. Und wenn es um Gottes Gebote geht und Gott sagt, du sollst nicht, dann heißt das, du hast es nicht nötig. Denn Gott kümmert sich ja um dich. Das mag in dieser Welt nicht zu unserer völligen Zufriedenheit geschehen. Der Herr ist meine Hirte, mir mangelt nichts. Manchmal hängt das von unserer Einschätzung ab. Aber es gibt wirklich Dinge, da lässt Gott uns durch Durststrecken gehen. Das mag sein. Und doch, der Blick auf ihn, er macht ganz anderes möglich. Eine Freude am Leben, die gar nicht davon abhängt, in welchen Umständen ich stecke zum Beispiel. Einen Sinn im Leben, der nicht davon abhängt, ob mir mein Tun heute gerade gelungen ist. Oder ob ich den Sinn darin immer entdecken kann. Deshalb wird uns im Psalm 37 zum Beispiel gesagt, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dann der nächste Vers. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wörtlich heißt das ja, wälze die Last deines Weges auf Jahwe. Im Vertrauen auf ihn ruhe, er wird machen. Er wird es gut machen. Und du darfst dich mit allem, was dir fehlt, ihm entgegenhalten. Und deswegen sagt Petrus, und du brauchst nicht einfach dem, was in dir so hochkommt, an Bestrebungen nachgeben. Da ist keine Körperfeindlichkeit oder Genussfeindlichkeit oder so drin. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Genussfeindlich ist der Genuss, der maßlos wird. Weil es darum geht, jetzt unbedingt, wenn wir die Sexualität angucken, mit einem Menschen schlafen zu können. Jetzt unbedingt Ruhe zu kriegen von meinen Sorgen. Und deshalb zum Alkohol zu greifen. Jetzt unbedingt das und das zu bekommen und dafür zu lügen oder andere übers Ohr zu hauen oder sonst irgendwas. Und da sagt Gott uns, du brauchst es nicht. Denn ich werde mich darum kümmern. Deswegen steht vor diesen beiden Versen im Psalm 37, wir merken, wie Altes und Neues Testament zusammenhängt, hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Also halte dich an Gottes Gebote und der wird dir geben, was du brauchst. Und so verfällst du nicht dem, was in dir so alles tobt, weil du die Lebensmittel mit dem Lebensmittel verwechselst. Alles, was wir in dieser Welt haben können, sind Lebensmittel. Sie sind nicht der Sinn unseres Lebens. Auch nicht dazu da, dass wir sie verfolgen und nichts anderes mehr sehen. Sondern sie sind dazu da, um uns das Leben zu ermöglichen. Aber dann kann es auch mal sein, dass es mal etwas nicht gibt. Wir sehen das zum Beispiel in Matthäus Evangelium Kapitel 4 oder Lukas Evangelium Kapitel 4, jeweils in den ersten Versen, als Jesus selber vor diesen Fragen steht, weil er einen Mangel hat. Und er sagt nicht, ach, einen Mangel zu haben ist ja einem Sohn Gottes überhaupt nicht angemessen, So kommt der Feind Gottes. Bist du Gottes Sohn, da brauchst du doch hier nicht hungern, dann mach dir doch mal aus den Steinen, da hier aus dem Sand, da mal ein bisschen Brot. Nein, sagt Jesus, hat der Vater nichts von gesagt. Mache ich nicht. Ich lebe im Übrigen gar nicht davon, was ich esse, sondern was mir der Vater im Himmel sagt. Das ist spannend. Und dazu möchte uns Petrus ermutigen. Leute, haltet im Vertrauen auf Gott auch die Durststrecken durch, haltet euch ihm entgegen und jeder Tag wird anders aussehen. Nicht einfach nur rumkriegen und in deinem Leiden stecken bleiben, sondern danach suchen, was Gott heute für dich hat, auch wenn es mal schwerfällt. Die Sängerin Amy Grant hat das in einem Lied mal so formuliert: Ich bin bestimmt nicht eine Frau, wie sie sich Mütter für ihren Sohn als Schwiegertochter wünschen. Mein Ziel ist, dass Leute sagen können, aber sie hat die Augen ihres Vaters. Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, dass Gottes Liebe an dir, in dir, durch dich für andere erkennbar wird. So mit Menschen umgehen. Nicht du musst sie lieben. Gott liebt sie ja schon. Verhalte dich doch einfach so, wie es dazu passt. Du brauchst vielleicht gerade keine Ruhe über deine Probleme, weil Gott sie in der Hand hat. Deswegen brauchst du nicht zu einem Betäubungsmittel greifen. Zu einem Suchtmittel. Du darfst ruhig von deinem Geld abgeben. Du brauchst das nicht für dich behalten, weil Gott dir geben wird, was du brauchst. Der Geiz macht dich nur kaputt. Du brauchst hier nicht die Unwahrheit sagen. Gott kriegt dich aus allem wieder raus. Bleib einfach bei ihm, mit ihm verbunden. Und frag nach, was der nächste Schritt ist. Versteck dich doch nicht vor Gott mit deinem Leben. Das wäre scheinheilig. Setz deine Hoffnung ganz auf die Gnade, sagt Petrus. Tu nicht so, als wäre alles in Ordnung gewesen bisher oder würde es in Zukunft sein. Wenn du Gottes Vergebung erlebst, kannst du wieder bewusst diese Lage, in der du steckst, annehmen. Wir werden nicht verfolgt, ihr Lieben. Aber die Verfolgung ist auch gar nicht die größte Gefahr für die Kirche, sondern die Verführung. Wenn das so still und heimlich geht, ach, da braucht man es nicht so ernst nehmen, da braucht man es nicht so. Das ist das, was wir in unserer Gesellschaft an Problemen haben. Ja, wir können unser Vakuum, das wir in uns schon mit uns bringen, stillen mit lauter Zeug. Es ruft aber danach, mit Gottes Liebe gefüllt zu werden. Das ist aber nicht immer so greifbar, als ob dann keine Probleme da seien. Deshalb such dir doch Hilfe. Wenn du merkst, dass Bindungen in deinem Leben so stark geworden sind, dass du nicht mehr frei bist. Ja, dass anderes dein Leben bestimmt, als dieser Vater im Himmel, der auch heute zu dir sagt, wie schön, dass du da bist. Ich mache nichts lieber, als den ganzen Tag mit dir unterwegs zu sein. Nun wollen wir mal gucken, was wir heute auf die Beine stellen. Es geht gerade um das Wie und nicht mehr um das Mach doch mal alleine. Die Aufforderungen sind alle so zu verstehen. Gott will mit dir jetzt durch den Tag. Deshalb lebe, was du bist. Mit einem unfassbar hohen Preis hat Gott dir sein ewiges Leben geschenkt. Seine Liebe ist dein Lebenselement, nicht das, was du in dir oder in dieser Welt findest. Rechne in jedem Moment mit ihm. Und lebe das Gute, das er dir schenkt.